Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie mir zunächst nach, dass ich mich, obwohl sie mir seit Kindheit geläufig ist, noch immer nicht an die Anrede Brüder und Schwestern gewöhnen kann. Ich rede auch im Alltag niemanden so an und ich möchte, weil es mir doch etwas distanz- und respektlos manchmal vorkommt, auch nicht von jedem Oma genannt werden, obwohl ich es biologisch und familienrechtlich selbstverständlich bin. Aber ich bin heute ja auch nicht wegen dieser Tatsache hier. Vielmehr habe ich auf Einladung von Herrn Hagemann, für die ich mich herzlich bedanke, die Aufgabe übernommen, eine Predigt zu halten. Dieses Redeformat ist selbst für mich neu und ich bitte schon vorab um Nachsicht dafür, dass es mir vielleicht zwischendurch immer mal wieder passiert, dass ich dieses Format mit einer Vorlesung verwechsle. Meine Damen, meine Herren, gleich beide Texte, die wir eben gehört haben, Lesung und Evangelium, sind von der Art, die mich schon früh irritiert, um nicht zu sagen, die meinen Widerspruch provoziert haben. Ich muss das kurz erklären. In der Lesung wird ein Mensch zitiert, der sich selbst als Jünger oder Gottesknecht versteht und in dieser Eigenschaft schildert er sein in jeder Hinsicht vorbildliches Sozialverhalten, seine nahezu grenzenlose Friedfertigkeit. Und was tut er am Ende? Er fordert seine Gegner zum Streit auf. Ist das Ganze jetzt ein klassischer Fall von Scheinheiligkeit oder ist es einfach ein schlechter Text, dessen Autor die Widersprüchlichkeit seiner Botschaft selbst gar nicht erkannt hat? Oder noch schlimmer, will er meinen Intellekt beleidigen? Darauf reagiere ich immer mit Trotz. Ähnlich verhält es sich mit dem Evangelium. Die Schilderung des letzten Abendmahls, geradezu der Klassiker aus dem Weltkulturerbe christlicher Literatur, der Begriff Judaslohn ist in nahezu alle Sprachen eingegangen, hat mich schon als Kind aufgeregt. Selbstverständlich bin ich in Münster aufgewachsen, durch alle Höhen und Tiefen des Kirchenjahres mitgeschleppt worden und habe alles mitgefeiert. Aber nach diesem Evangelium habe ich meine gesamte Verwandtschaft und auch Lehrer immer wieder mit der Frage gelöchert, warum Jesus nichts unternommen hat. Er hätte Judas doch zum Beispiel fesseln oder einsperren können, damit er ihn nicht verrät. Schließlich darf man ja auch sich gegen eine Petze wehren. Mindestens hätte Jesus, wenn er schon gegen Judas nichts unternehmen wollte, noch fliehen oder sich selbst verstecken können. Oder sollte er einfach zu dumm gewesen sein, auf diese Lösungen zu kommen? Und wenn ja, warum sollte ich ihn dann für Gottes Sohn halten? Alles verstörende Fragen. Nun ja, ich bin kein Kind mehr. Es bleibt also die Frage, ob und gegebenenfalls welche Interpretationsansätze es einem Erwachsenen ermöglichen, mit solchen widersprüchlichen Botschaften umzugehen. Ich versuche es zunächst mit dem literaturkritischen historischen Ansatz. Eine erste Möglichkeit ist also, sich darauf zurückzuziehen, dass es sich um literarische Texte aus der Bibel handelt. Was ist die Bibel und wer hat sie geschrieben? Ich beziehe mich als Antwort auf eine Vorlesung, die der Alttestamentler Ulrich Berges im Jahr 2008 in unserer Kinderuni gehalten hat. Dort hat er sehr einfach erklärt, Bibel heißt eigentlich übersetzt nichts anderes als Bücher. Sie besteht also aus vielen Büchern. Sie ist quasi ein Sammelband, an dem über einen Zeitraum von insgesamt rund 1000 Jahren eine Vielzahl, nicht zu sagen Generationen von Schreibern mitgewirkt haben. Die jüngsten Texte stammen aus der Zeit etwa 100 nach Christus. Sie sind also heute auch schon 2000 Jahre alt. Es ist klar, dass die erzählten Geschichten nur das Wissen der damaligen Menschheit in ihrer Entwicklung widerspiegeln konnten. Man könnte die Bibel von daher als Fundgrube für Historiker, Religionssoziologen, Psychologen, Juristen, Rechtssoziologen, Anthropologen und so weiter bezeichnen, die man in ihrem historischen Kontext nicht wörtlich zu lesen hat. Das ist auch der moderne exegetische Ansatz, der in der Theologie als, so wird sie wörtlich übersetzt, Wissenschaft von Gott, wenn das nicht auch schon wieder ein Widerspruch in sich ist, verfolgt wird. Auf dieser Ebene heißt das, dass es legitim ist, sich auch den Geschichten, die in der Bibel erzählt werden, mit wissenschaftlichen Methoden zu nähern. Das werde ich später dann versuchen. Eine zweite Möglichkeit ist, diese Texte, die wir gehört haben, vom metaphysischen Ansatz her, wie es die Kirche von uns erwartet, aus dem Glauben heraus zu interpretieren. Dann würde die Botschaft der Lesung schlicht lauten: Solange man auf Gott hört und vertraut, wird er einem helfen bei allem, was man tut. Ob man kooperativ, also freundlich zu den Menschen ist, ob man sich anfeinden lässt, friedfertig ist oder ob man, wie es am Ende den Anschein hat, in Gottes Namen zuschlägt. Wenn ich ehrlich bin, auch dieser Aussage traut mein Verstand nicht so ganz. Denn sie ist, was man zirkulär nennt. Das heißt, sie weist auf sich selbst zurück. Die Botschaft des Evangeliums lautet dann: Nicht Judas Verrat war ursächlich für den Tod Jesu, sondern dieser hat deshalb nichts gegen ihn unternommen, ließ sich also freiwillig umbringen, weil Gott, sein Vater, es so für ihn bestimmt hatte. Als Mensch, der er ausweislich historischer Quellen, ausweislich der Kirchensprache auch war, konnte er dies aber nicht wissen. Ein Gottesbeweis ist bis heute nicht erbracht. Er konnte also nicht wissen, sondern seinerseits auch nur glauben. Also hätte er sich für seinen Glauben töten lassen. Und was folgt daraus? Lassen Sie sich für einen Moment zu einem kleinen Gedankenexperiment verführen. Nehmen wir an, die Geschichte wäre heute passiert. Als was würde man Jesus dann bezeichnen? Die Antwort lautet, wie die klassische Juristenantwort: Es kommt drauf an. Worauf? Wenn Jesus ein Christ wäre, wie jedenfalls die meisten hier, würde man sagen, wir nennen ihn einen Märtyrer, den ersten Märtyrer. Wäre er allerdings ein Moslem, wäre man ganz schnell mit dem Begriff bei der Hand religiöser Fanatiker. Das Dumme ist nur, dass, würde ich diese Frage in einer Moschee stellen, die Antwort genau umgekehrt lautete. Das Experiment zeigt, mir jedenfalls, dass der Glaube nur so lange allgemeingültige Antworten verspricht, wie man auch glaubt, dass die eigene Glaubensüberzeugung, die allein richtig ist, also man selbst rechtgläubig ist und die anderen, wie es im Islam heißt, ungläubig. Da es keine, jedenfalls hier auf der Erde, Instanz gibt, die diese Unterscheidung als richtig oder falsch entscheiden könnte, man müsste sich auch hier wieder auf Gott berufen, führt der Verweis wieder nur auf den Glauben in einen, was wir infiniten Regress nennen, also einen Circulus Vitiosus. Dieser Widerspruch zu den Regeln rationaler Argumentationslogik kann einen erwachsenen und denkenden Menschen ziemlich aufbringen oder lässt ihn jedenfalls ziemlich ratlos zurück. Versuchen wir es also mit einem dritten Ansatz. Ich werde Sie im Folgenden mit einem neuen Naturgesetz vertraut machen, das seit etwa 30 Jahren entdeckt ist. Aber fangen wir erst mal an. Die Paradoxien im Lesungs- und Evangeliumstext sollten wir versuchen, mit wissenschaftlichen Methoden nicht nur hinzunehmen, sondern zu verstehen, also mit dem Verstand auch zu erfassen. Ich habe jetzt hier bewusst dies nur als Vorbemerkung auf die Diskussion des Unterschiedes von Glauben und Wissen verzichtet. Das würde längere Zeit in Anspruch nehmen und ich würde dann bitten, dass das Frühstück schon vorbereitet wird. Nur so viel. Glaube im Sinne von religiöser Überzeugung spielt in dieser Gegenüberstellung Glauben, Wissen keine Rolle. Insofern halte ich es mit dem alten Fritz, möge jeder nach seiner Fasson selig werden. Eine Erkenntnis, die gerade darauf beruht, dass es in Fragen der persönlichen Überzeugung, der Gewissheit eben kein richtig oder falsch geben kann. Und auch Glauben verstehe ich, wenn ich im Weiteren davon spreche, also ein Fürwahrhalten im Sinne einer mehr oder weniger großen subjektiven Gewissheit. Unter Wissen verstehe ich dagegen den wissenschaftlich begründeten Kenntnisstand, den eine Gesellschaft oder sogar, wenn man kühn ist, die Menschheit bisher erreicht hat. Jedes Wissen, das wissen alle Wissenschaftler, ist immer nur vorläufig. Und es gilt so lange als richtig, bis neue Erkenntnisse es widerlegen oder weiter fortschreiben. Ich will dafür nur ein Beispiel anführen. Demokrit, 400 vor Christus, war der Erste, der sich die Materie aus kleinsten Bausteinchen zusammengesetzt vorstellte und er nannte sie Atome. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts fanden sich erste experimentelle Hinweise dafür. Ein Chemiker, Louis Proust, hat sie entdeckt und er nannte diese kleinsten Teilchen, wie Demokrit, Atome. Circa 100 Jahre später fand man dann heraus, dass Atome keineswegs die kleinsten Teilchen sind und heute kennt man bereits so viele verschiedene subatomare Teilchen, dass die Physiker von einem Teilchenzoo sprechen. Das Wissen hat sich also stets selbst überholt. Wissen ist immer zeitgebunden und von daher liegt die Vermutung nahe, dass die in mehr als 1000 Jahren geschriebenen Bücher, die heiligen Schriften des jüdischen Volkes und ihre Fortschreibung im Neuen Testament in Geschichten festgehalten haben, was dem jeweiligen Stand des Wissens oder altertümlich formuliert der Weisheit entsprach. Es könnte also den Versuch wert sein, diese Geschichten im Lichte des heutigen Wissens zu interpretieren. Also, worum geht es? Es geht um den Umgang mit Paradoxien. Da ist der freundliche, friedfertige Gottesknecht, der am Ende den Streit geradezu sucht. Und da ist der lebensbejahende, mit seinen Freunden feiernde Jesus, der sich verraten und töten lässt, obwohl er es möglicherweise hätte verhindern können. Und was ich Ihnen jetzt vortrage, wird ein solcher kleiner wissenschaftlicher Exkurs eines Naturgesetzes, das vor circa 30 Jahren erst entdeckt wurde und zurzeit noch immer die Wissenschaften heftig beschäftigt. Ein Naturgesetz nicht im physikalischen Sinne, sondern ein Naturgesetz für alle Lebewesen, ihren sozialen Umgang miteinander. Das Schlagwort lautet die Evolution der Kooperation, wenn alle immer nur für sich egoistisch Survival of the Fittest suchen. Wie konnte dann Kooperation in die Welt kommen? Dieses Naturgesetz will ich Ihnen jetzt vorstellen. Das Leben strotzt vor Paradoxien und Dilemmata. So beginnt der Artikel, das 28. Kapitel des Buches von Metamagicum von Tlagis Hofstetter, das 1983 veröffentlicht wurde. Er führt dafür als bekanntestes Beispiel das sogenannte Gefangenendilemma an. Wurde 1950 entdeckt im Rahmen von Spieltheorien und Fragen, wie man optimal für alle Beteiligten seine Spielstrategie ausrichtet. Und heute beschäftigen sich mit dieser Entdeckung, wie gesagt, alle Wissenschaftszweige, Evolutionstheorie, Soziologie, Psychologie, Philosophie, Mathematik, Physik und so weiter. Das Gefangenendilemma geht wie folgt. Zwei Menschen, nennen wir sie, wie das in Fallschilderungen für Jurastudierende üblich ist, A und B. A und B werden des gemeinschaftlichen Raubes beschuldigt. Und sie sitzen in getrennten Zellen, ohne Kontaktmöglichkeiten, in U-Haft. Eines Tages besucht der Staatsanwalt, auch der heißt in den Fällen immer S, Staatsanwalt S, den A und bietet ihm Folgendes an. Erstens, du wirst demnächst Besuch kriegen und vernommen werden. Du kannst deine Unschuld beteuern, aber eines ist definitiv sicher. Wir werden euch überführen. Wir haben schon reichlich Beweise. Das dauert zwar ein bisschen, aber am Ende kriegt jeder von euch beiden 2 Jahre. Zweitens, wenn du uns aber hilfst und den B verpfeifst, dann lassen wir dich sofort laufen und der B kriegt 5 Jahre. Du brauchst dich aber nicht zu fürchten, dass irgendwas an Vergeltung auf dich zukommt. Der sitzt ja dann erstmal 5 Jahre und dann kannst du dich einrichten. Drittens, sagt dieser S perfiderweise, übrigens, ich habe B diesen Deal auch angeboten. In welchem Dilemma steckt A jetzt? Hätte der S nur ihm den Deal angeboten, wäre völlig klar, dass die für A günstigste Möglichkeit das Verpfeifen ist, wenn er sich rational egoistisch verhält. Es gibt also einen hohen Anreiz, sich unkooperativ zu verhalten, wenn keine weiteren Aspekte wie Moral, Anstand, Freundschaft und dergleichen dazukommen. Es ist ein rein mathematisches Experiment. Das Gleiche gilt für B. Auch er überlegt, was mache ich? Völlig klar, A verpfeifen, dann werde ich freigelassen. Was ist aber das Ergebnis? Am Ende erhalten beide 5 Jahre. Hätten sie sich kooperativ verhalten, hätte jeder von ihnen nur 2 Jahre gekriegt. Das Dilemma besteht also darin, dass Nicht-Kooperation, also den anderen zu verpfeifen, die Wissenschaftler nennen dieses Verhalten Defektion, im Gegensatz zu Kooperation, aus der Sicht jedes der beiden Beteiligten rational wäre, dass aber der Gesamtgewinn, wenn sich beide kooperativ verhalten hätten, also jeder nur 2 Jahre, erheblich höher gewesen wäre. Da beide nun nicht wissen können, wie der andere sich verhält, stecken sie in der Falle. Dieses Dilemma hat der Politikwissenschaftler Axelrod zum Ausgangspunkt für einen im Jahre 1984 erschienenen Artikel oder ein Buch genommen, die Evolution der Kooperation, in der er dieser Frage nachgeht, wie kommt eigentlich bei egoistisch gedachten Individuen Kooperation in die Welt? Er hat die Situation aus spieltheoretischer Sicht, also rein mathematisch, welche Entscheidungsmöglichkeiten hat man, am Computer simulieren lassen und hat im Unterschied zum Gefangenendilemma, das iterative Gefangenendilemma, die Situation immer wiederholbar gemacht. Das ist schlecht, wenn jemand 5 Jahre sitzt, dann kann er nach der Lebenserwartung höchstens 4-5 Mal in dieselbe Situation kommen, wenn er dumm genug ist. Also man muss sich das vorstellen, deswegen werden viele andere Beispiele, die Welt ist voll von solchen Dilemmata, Wettrüsten zum Beispiel, ja. Jeder hat Angst davor, dass der andere sich unkooperativ verhält und es werden Milliarden und Milliarden in Rüstung gepumpt, aber wäre es so einfach, haben wir ja auch gesehen, wenn der Erste den Schritt zur Kooperation macht, wird es für alle besser. Also er hat also wiederholbar die Situation als wiederholbar simuliert und alle Spieler immer wieder gegeneinander antreten lassen, die Simulation immer wieder durchlaufen lassen. Er hat deswegen einen Wettbewerb unter Programmierern, Informatikern ausgeschrieben. Schreibt mir ein Programm, wie die Menschen sich strategisch in solchen Situationen am besten einrichten sollten. Und es zeigte sich, dass bei ständiger Wiederholung Kooperation, kooperative Strategien sich tatsächlich durchsetzten. In all diesen Wettbewerben der unterschiedlichsten Wissenschaftler, die diese Programme erstellt hatten, war eine sehr, sehr simple Strategie am erfolgreichsten. Diese Strategie trägt den Namen Tit for Tat. Im Deutschen kann man das nur mit Auge um Auge übersetzen. Auch so eine Sache, die mich immer irritiert hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber Auge um Auge. Sie werden sehen, das Ganze lässt sich auflösen. Das Programm besteht nur aus zwei Befehlen. Der erste Befehl lautet, wenn du zum ersten Mal auf einen Spieler triffst, einen Partner, einen Gegner oder wie immer sie das nennen wollen, dann kooperiere. Also halt lieber den Mund, besteuere die Unschuld, dann kriegst du nur 2 Jahre. Bei jedem weiteren Zusammentreffen ahme das Verhalten des anderen Spielers nach, das er in der vorherigen Runde an den Tag gelegt hat. Dieser zweite Befehl resultiert aus der Erfahrung der Programmierer mit einer Vorläuferversion, die einfach lautete, kooperiere immer. Das, was unser Gottesknecht die ganze Zeit lang gemacht hat. Da die anderen Spieler das mit zunehmender Wiederholung merkten, gingen sie auch zunehmend wieder dazu über, die egoistische Wahl, also verpfeifen, zu treffen. Aus diesen immer wieder neu getesteten, aus verschiedenen Aspekten, die Veröffentlichungen sind Hülle und Fülle, getesteten Modellen lässt sich ableiten, dass es ein evolutionäres Naturgesetz ist, immer wieder bestätigt es sich, zu kooperieren und dadurch als Gruppe oder Gesellschaft zu überleben. Also nicht Survival of the Fittest, sondern Survival der Art und der Gruppe, die kooperativ ist. Es soll selbst so ein Experiment bei Mikroben funktioniert haben, die sich dann immer zu größeren Verbünden zusammenschließen. Daraus haben Wissenschaftler aller Fachrichtungen, Philosophen zum Thema, warum es sich lohnt, gut zu sein, so heißt wirklich ein Artikel, das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und Kognitionsforschung einmütig folgende Regeln, folgende Handlungsempfehlungen abgeleitet, die der Natur vielleicht als göttliches Gesetz immanent sind. Erstens, sei stets freundlich und verlasse nie als Erster den Boden der Kooperation. Das erzeugt nur Vergeltung und schadet im Ergebnis beide 5 Jahre. Zweitens, sei nicht neidisch. Lass auch dem anderen seinen Erfolg, beide nur 2 Jahre, weil das auch für dich von Vorteil ist. Drittens, erwidere sowohl Kooperation als auch Detektion, egoistisches Verhalten, Auge um Auge. Klartext, sei nicht zu rachsüchtig und kehre zur Kooperation zurück, wenn der andere es auch tut. Aber lass dich auch nicht ausnutzen. Viertens, sei nicht zu raffiniert. Denn der andere muss deine Strategie ja durchschauen können, sonst kann er sich nicht darauf einstellen und kann nicht selbst wieder zur Kooperation zurückkehren. Ich habe damals in den 80er Jahren erstmals von diesen Entwicklungen und Entdeckungen Kenntnis genommen und habe mich daran orientiert. Ich kann Ihnen sagen, es funktioniert. Diese Regeln funktionieren allerdings nur, dann aber auch nahezu immer, wenn sich die Situationen wiederholen, wenn nur Einzelne einmal aufeinandertreffen und wissen, dass dieses einzige Mal ist, denn sie müssen sich entwickeln können und die sich auf Kooperation und Ausstieg einstellen können. Partner und Gruppen, wenn man so will, auch die ganze Menschheit, werden nur so zu lernenden Systemen. Soweit der sehr kurze und holzschnittartige Exkurs zu diesem Wissensfeld. Was folgt daraus nun für zugegeben mein Verständnis von Lesung und Evangelium. Erstens, unser Gottesknecht, nennen wir ihn Jeremias oder Jesus, folgt diesem Programm. Erstens, der Gottesknecht ist freundlich zu den Menschen, nicht neidisch. Sein Motiv dafür, auf Gott zu hören, ist dabei weniger von Interesse als die Tatsache, dass er sich so verhält. An ihren Taten sollt ihr sie messen. Zweitens macht er aber den Fehler, den die Erstversion des Programms Tit for Tat enthüllt. Er lässt es zu, dass man ihn ausnutzt, dauernd ärgert, quält, Schande über ihn bringt. Drittens, dann erkennt er das und wehrt sich. Er macht sein Gesicht hart wie ein Kiesel und fordert seine Gegner zum Rechtsstreit auf. Dass er sich dabei wieder auf Gott und seine Hilfe beruft, könnte man spieltheoretisch auch mit der Aussage übersetzen: Ich streite mit dir im Namen von Anstand, Moral, um deine Kooperation, die ich wieder erreichen will. Und ich mache diese Strategie auch transparent. Spieltheoretisch verhält er sich also rational und die Geschichte taugt, wie ich finde, in dieser Weise auch den Verstand zufriedenzustellen. Die Geschichte vom letzten Abendmahl mit Judas Verrat ließe sich im Lichte dieser Theorie wie folgt interpretieren. Bisher haben Jesus und seine Jünger eine eingeschworene Gemeinschaft, alle freundschaftlich miteinander kooperiert. Zweitens, Judas ist ausgestiegen, indem er einen Vertrag mit den Hohenpriestern über Jesus Verrat geschlossen hat. Ob der jetzt nach heutigem Verständnis wegen Sittenwidrigkeit nichtig wäre, ist eine ganz andere Frage als die, dass er das Geld dafür bereits bekommen hat. Das heißt, bereits der Deal mit den Hohenpriestern ist das erste unkooperative Verhalten. Und in dem Augenblick, als Jesus davon erfährt, er muss es ja schließlich von irgendwoher gewusst haben, sonst hätte er es nicht ansprechen können, steht er in folgendem Dilemma. Wenn Judas diesen Deal nicht einhält, hat das Geld schon gekriegt, werden die Hohenpriester ihm das nicht durchgehen lassen. Verrat und Denunziation blühen ganz nebenbei nicht ohne Grund, besonders in absolutistischen, diktatorischen und totalitären Systemen. Die römische Besatzung der damaligen Zeit wird man sich kaum als demokratisch oder gar kuschelig vorstellen dürfen. Und das Verhalten der Hohenpriester, das sie im Verhältnis zu Jesus an den Tag gelegt haben, dürfte man wohl so einschätzen, dass man auch Judas Tod als sicher prognostizieren kann, wenn er sich an den Deal nicht gehalten hat. Was hätte Jesus machen können? Nach den Regeln von Tit for Tat hätte er nur die Chance gehabt, in einer weiteren, nächsten Runde mit Nicht-Kooperation zu reagieren. Das wäre, wenn man sicher hätte sein können, dass es beispielsweise nur um eine Geißelung ginge, was ja schon martialisch genug ist, vielleicht noch möglich gewesen. So aber fehlte der lange Schatten der Zukunft, weil es um beider Leben ging. Das heißt, es war die letzte Runde. Es würde keine nächste geben für einen von beiden. Die Situation ist also zu etwas gekommen oder zu geworden, was man vielleicht auch Nullsummenspiel nennen kann. Jesus entscheidet aufgrund seines Glaubens an eine göttliche Bestimmung, sich dafür, die nächste Runde Gott zu überlassen. Wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wurde. Er hatte keine andere Chance. Und so betrachtet, hat er sich unter den gegebenen Umständen rational und entsprechend seiner persönlichen Überzeugung, also seines Glaubens, auch konsequent verhalten, indem er sich in ein unausweichliches Schicksal fügte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe deutlich gemacht zu haben, dass Wissenschaft und Glaube sich nicht notwendig ausschließen müssen. Ich würde mich freuen, wenn Sie einige Anregungen zum Generalthema nicht nur dieser Fastenpredigtreihen, sondern auch des Katholikentages mitnehmen würden, dem Generalthema Suche Frieden. Meine unfrisierten Gedanken sollten zumindest diese Anregung geben. Diejenigen, die meine Überlegungen als zu ketzerisch empfunden haben, haben meinen Dank dafür verdient, dass sie freundlich kooperiert und nicht sogleich mit Steinen geworfen haben. Ihnen allen wünsche ich eines, mögen Sie nicht nur nach Frieden suchen, so das Generalthema, sondern mögen Sie ihn auch finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.